So, eigentlich sollte jetzt die nächste Folge vom Podcast anfangen. Die sollte eigentlich auch schon geschnitten und schon raus sein vor dem Spiel gegen Münster. Das habe ich leider nicht geschafft aufgrund, ja, familiärer Verpflichtungen, sagen wir es mal so. Aber wir haben das Spiel gegen Münster geschaut. Es ist jetzt Samstagabend, 22:10 Uhr. Und ich habe Max geschrieben: Ey, Max, lass uns einfach noch 10 Minuten unsere Gedanken zu dem Spiel aufnehmen. Wir schneiden es einfach vor die Folge, weil, Alter, Max, was war das für ein krankes Ding gerade?
Ja, irre. Also es hat schon wieder katastrophal angefangen. Also erstes Viertel, 33 Punkte kassiert. Ich glaube, ich hatte es vor dem Spiel in unsere Gruppe geschrieben. Münster Dreierquote in der Saison 29% und bei uns wahrscheinlich in der Halbzeit 54 oder so. Und es war wie erwartet, Münster gefühlt jeden Dreier getroffen mit Foul. Muss allerdings auch sagen, dass ich viele Pfiffe gerade gegen Trier sehr wenig verstanden habe in der ersten Halbzeit. Also das fand ich schon etwas einseitig, ohne damit jetzt sagen zu wollen, dass die Spielanlage von Münster schlecht war. Also mit Andy Seifert haben sie da halt ja, den besten Center der Liga, man kann es nicht anders sagen, gerade im Postspiel. Also da hatte jeder Verteidiger, jeder Big Man von uns heute Probleme. Aber unterm Strich, zweite Halbzeit, Trier komplett aufgedreht, Garay heute und ich gönne es dem wirklich von ganzem Herzen. Also ich gönn's dem, seit er hier ist, dass er endlich mal so ein Spiel raushaut. Und heute war es dann endlich soweit. Wahnsinn.
Oh, Max, ey, du analysierst jetzt schon so richtig krass los, bist direkt im Kommentator-Expertentum drin. Ey, ich bin mich noch einfach nur am Freuen. Ey, das rettet mir wirklich mein ganzes Wochenende. Ich
Ja, 100%.
hatte echt eine schwere Arbeitswoche. Mein Kind war krank und ey, was die Jungs da abgerissen haben. Wir schreiben ja immer hin und her während den Spielen. Nach dem ersten Viertel habe ich echt schon, ey, ich mache jetzt aus, dass hier, ne,
Ja.
33-17 im ersten Viertel. Gut, wie du sagst, Münster trifft auf fast alles. Seifert legt auch los wie die Feuerwehr, wie es eigentlich zu erwarten war. Er steht am Ende bei 18 Punkten, 3 Assists, 7 Rebounds. Also, wie du auch schon sagtest, hat auch ein fantastisches Spiel gemacht und hat einfach auch die Offense in diesem ersten Viertel, ging viel über ihn, ne? High-Low-Anspiele. Und was er teilweise da für Pässe und Aktionen raushaut, das ist schon für einen Pro-A-Spieler eigentlich ein unfaires Level teilweise, muss man schon sagen. Und da dachtest du echt schon, oh nein, Alter, jetzt, wir hatten Bock auf das Spiel, du bist auf diesem aufsteigenden Ast und dann wirst du so, im Prinzip wie in den ersten 5 Spielen, abgefertigt, verschläfst so das erste Viertel. Aber was Trier dann geleistet hat, und das muss man einfach auch so ans ganze Team oder an die Moral, es stimmt einfach, was die Jungs sagen, dass die eine Mannschaft sind, dass die ein Teamgefüge sind. Und dass die sich gegenseitig auch sowas rausziehen können. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre oder eine ganz wichtige Lektion, die die Jungs aus diesem schlechten Start mitgenommen haben. Weil ich weiß nicht, ob charakterlich jede Mannschaft so ein Ding noch dreht. Und das war einfach auch meiner Meinung nach einfach ein Beleg dafür, wie eng diese Truppe auch menschlich zusammengewachsen ist. Weil du gewinnst danach jedes Viertel mit mindestens 6 Punkten und das letzte sogar mit 30 zu 15. Also wir können gerne jetzt auch über ein paar Zahlen reden, aber ey, die Jungs sollen sich feiern lassen. Riesen Shoutout an die Fans, an den Bus vom Fastbreak, der mitgefahren ist. Der war teilweise lauter als die ganze Halle dort. Hat sich anscheinend ja auch dort lautstark präsentiert, wurden ein paar Mal im Stream erwähnt. Wie du auch sagst, mit den Schiris. Ja, ich war da auch mit dem einen oder anderen Call überhaupt nicht einverstanden heute. Da kam ja tatsächlich Lob auch an den Stream aus Münster. Aber dahingehend wurde mir tatsächlich ein bisschen zu wenig über die Leistung der Schiedsrichter gesagt, weil ich fand die Calls schon sehr, sehr einseitig und auch teilweise einfach schlecht. Also muss man, wenn wir jetzt verloren hätten, wäre es blöd gewesen, so über die Schiris zu reden, aber ich fand die Leistung heute wirklich nicht gut. Aber generell schöne Übertragung aus Münster und ja, also die Jungs sollen sich jetzt bitte feiern lassen, werden hoffentlich dann auch von vielen, vielen Fans beim nächsten Heimspiel jubelnd empfangen.
Ja, ich denke, vielleicht lässt Pascal ja ein, zwei Kaltgetränke auf dem Heimweg durchgehen. Also, das haben sie sich aufgrund der zweiten Halbzeit heute auf jeden Fall verdient. Es ist halt immer wieder erstaunlich, welche Guard-Qualität wir schon haben. Also, gerade Guard-Offensivpower. Dan Monterosa heute verhältnismäßig ruhigen Tag mit nur 10 Punkten. Dafür Garay heute komplett freigedreht. Parker van Dijk aus seinem Formtief in Anführungsstrichen. Er hatte halt wenig Würfe bekommen, aber endlich raus, scored 23. Und auch da muss ich wieder sagen, die ersten vier Dreier, die er genommen hat, war alles mit Foul. Also wirklich, war jedes Mal Foul, hat die Pfiffe leider nicht bekommen. Aber unterm Strich ist es jetzt auch egal. Steht ein 93-107 Auswärtssieg, der unfassbar wichtig ist. Und jetzt sieht man, jetzt sind es auf einmal wirklich nur noch zwei Spiele bis Playoffs. Ja, ich bin noch ein bisschen durch den Wind nach dem Spiel. Wir müssen mal kurz drüber reden, wie gut tut Jordan Johnson Garay
Ja, du hast es auch während dem Spiel geschrieben und es war tatsächlich auch echt eine Erkenntnis. Gut, es sind, man hat jetzt eine kleine Sample Size, sagt man auf Englisch, ne, eine kleine Vergleichsgruppe. Zwei Spiele hat er gemacht, aber und Seb hat natürlich heute auch mega aufgedreht, aber ich glaube, dieses Verantwortung abgeben können aus Garay Sebs Sicht tut dem Jungen einfach sehr, sehr, sehr gut. Jordan Johnson heute auch ein vernünftiges Spiel, 17 Minuten, 9 Punkte, 3 Assists, 3 Rebounds und ja, grundsolide mit seiner Schnelligkeit die Defense der Münsteraner da echt auch für Probleme gestellt. Und also zumindest heute kann ich das absolut unterschreiben. Seb hat auch nur 28 Minuten gehen müssen. Da war er teilweise die Saison gerade am Anfang echt auch kontinuierlich über 30. Und ja, die Statline von Garay ist einfach. Also so ein Spiel hat er wahrscheinlich auch noch nicht oft in seiner Karriere hingelegt. 30 Punkte, 4 Assists. Dazu kommen noch 2 Steals, nur 3 Turnover und dann die Trefferquoten 7 von 8 aus dem Dreierbereich, 5 von 6 Freiwürfen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also mein Sohn hat hier gepennt. Ich glaube, mir wär fast der Kopf geplatzt. So wollte ich im vierten Viertel explodieren bei den Dingern. Abartig.
Ja, bei mir, also ich habe es gerade schon bevor wir uns in unserem Vormeeting zu den 15 Minuten, habe ich es Marc schon gesagt. Meine Kleine ist glücklicherweise noch wach, weil wir noch Besuch haben. Also ich habe jetzt gerade mich kurz vom Besuch verabschiedet, alles für den Podcast. Da konnte ich noch rumschreien wie ein Hayopai hier zu Hause, wurde dann das eine oder andere Mal auch ermahnt. Oh Mann, Papa, ey, habe ich mich jetzt wieder erschrocken und so weiter. Aber ja, die Emotionen müssen dann einfach raus. Die Tür war zum Glück zu. Und selbst wenn, dann hätte es Fein halt mitgekriegt, dann wäre es mir auch ganz egal gewesen.
Also unterm Strich bleibt, die Trierer verpennen das erste Viertel, aber dominieren meiner Meinung nach den Rest des Spiels. Auch defensiv war das in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert. Wenn wir jetzt noch so eine Konstanz da reinkriegen, auch gerade mit dem vollen Personal, man hat heute gesehen, noch kurze Worte zu anderen Spielern, Marco Hollersbacher, nach langer Verletzung wieder richtig gut im Spiel. Da musst du erstmal so zurückkommen, wichtige Rebounds geholt, wichtige Dreier auch getroffen, einfach gut fürs Trierer Spiel, dieses Schweizer Taschenmesser gehen, einfach alles zu machen. Ja, hat den Trierern sehr, sehr gut getan. Zwei kleine Negativpunkte, Alex Laurent. Ich weiß tatsächlich die Saison nicht so richtig, was ich mit ihm anfangen soll, ne? Also er hat, glaube ich, echt Probleme mit seiner Rückenverletzung. Also er läuft auch immer mit diesem Massagegürtel rum und so und tut sich da wohl auch schwer. 3 Minuten heute gesehen, offensiv voll begangen, dass man so auch nicht unbedingt pfeifen muss, aber ja, heute einfach auch wieder blass geblieben. Und Dylan Painter heute, also Totalausfall. Ich weiß auch nicht, der hat gute Anlagen zum Teil, aber der ist echt so ein bisschen ein Achterbahnspieler. Also ein Spiel ist er komplett, taucht er komplett unter und dann zeigt er mal wieder so in Ansätzen seine Qualität, aber heute 6 Minuten, 5 Fouls. Gut, klar kann man sagen, ne, die Schiris haben einiges auch gegen Trier gepfiffen, aber selbst dann musst du merken, wenn es so eine Linie ist, nach 2, 3 Fouls musst du dein Spiel einfach irgendwo umstellen, um deinem Team weiterzuhelfen. Und für mich heute wirklich ein Lowlight für die Trierer.
Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Bei Alex Laurent fällt es mir ein bisschen schwer draufzuhauen, weil ich halt nicht weiß, inwiefern die Rückenverletzung ihn da wirklich im Spiel hemmt. Und man konnte halt leider noch nie sehen in dieser Saison, für was er imstande ist zu bringen. Das gab es leider doch nicht. Painter, gebe ich dir recht, hat mal immer wieder gute Spiele. Wenn ich aber dann nach meinem zweiten oder dritten Rebound-Foul merke, okay, wenn ich leichten Kontakt beim Rebound habe und die pfeifen zu mir, dann ja, spring hoch, aber halt die Hände halt bei dir oder streck die Hände in die Luft. Hat er heute nicht gemacht. Und so muss man unterm Strich sagen, dass eigentlich vor der Saison zwei fest eingeplante Spieler heute gefehlt haben. Also Laurent nur mit 3, Painter nur mit 6. Und du hast trotzdem unterm Strich am Ende relativ überzeugend, würde ich sagen, gewonnen. Hast zweite Halbzeit mit 24 Punkten Differenz gewonnen, 64 Punkte gescored. Also unsere Offensive, da greifen die Zahnräder mittlerweile ineinander. Auch wenn ich am Anfang, also vom Spiel wieder ein bisschen knatschig war, weil mir das alles wieder zu statisch war, zu wenige Systeme gespielt wurden, hatte ich das Gefühl. Aber ja, also offensiv kommt es ins Rollen. Defense ist noch verbesserungswürdig. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich hoffe, da wird intensiv dran gearbeitet. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Daniels wird von Spiel zu Spiel wichtiger für die Mannschaft. Also scored gut offensiv, ist sicher von der Linie, ist Rebound stark, verteidigt im Post gut, auch teilweise gegen Andy Seifert. Kann gerne so weitergehen. Nächste Woche Heimspiel gegen Kirchheim, Ex-Trierer Jonas Niedermanner zu Gast. Ja, kommt in die Halle. Also das Team scheint jetzt so langsam in der Saison angekommen zu sein. Und ja, ich hatte einen richtig schönen Abend.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also man merkt so langsam dieses Potenzial, von dem Pascal Heinrichs vor der Saison gesprochen hat, merkt man jetzt mehr und mehr. Wenn, wie du sagst, die Defensive besser wird, wenn insgesamt Konstanz reinkommt, bin ich mittlerweile echt auch zuversichtlich, dass wir die Saison noch relativ versöhnlich zu Ende führen können. Kommt vielleicht jetzt ein Tick zu spät nach 10 Spielen, aber die Umstände, die sind uns natürlich allen bekannt und das soll es auch von unserer ganz kleinen Ad-hoc-Analyse gewesen sein. Ein Wort dann noch zu Till Isemann, den ihr ja gleich noch ausführlich hören werdet. Der legt heute in 22 Minuten 5 Punkte auf, ein Assist, 3 Rebounds. Was nicht in diesen Zahlen sich widerspiegelt, ist, dass er heute eine bockstarke Defense gespielt hat. Also ich fand ihn teilweise gerade gegen Andy Seifert, hat er es noch mit am besten gemacht und kriegt da leider auch ein, zwei Calls, die absolut keine Fouls sind. Also wie willst du da, was willst du, was darfst du eigentlich dann noch als Verteidiger machen, wenn du diese kleinlichen Pfiffe bekommst?
Also ich glaube, du sprichst jetzt gerade, ich glaube, im letzten Viertel die Aktion, wo die Shot Clock im Prinzip schon runtergelaufen ist. Till Isemann verteidigt überragend. Der Ellbogen von Andy Seifert dreht sich um den Spieler. Till kriegt das Foul. Aber es ist, wie du sagst, er ist halt ein Bulle. Also den schiebst du unterm Korb halt nicht einfach weg. Also auch ein Andy Seifert. Und er hat für seine Größe, für seine Statur, hier werde ich gleich auch noch ein paar Sachen dazu hören, eine ja, sehr gute Beinarbeit. Ist relativ schnell auf den Beinen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn er jetzt noch den Wurf von Parker van Dijk hätte.
Kleiner Spoiler an der Stelle, aber genau, bleibt auf jeden Fall dran. Der Interviewteil mit Till, der lohnt sich. Und ich mache jetzt noch eins: Ich druck mir die Stats aus. Heute 3-Punkte-Quote von Trier, 74%. Rahm mir die ein und häng mir die übers Bett als Connoisseur des Dreiers, weil. Also das wird man so schnell auch nicht mehr erleben, gerade wenn du noch 23 Stück nimmst. Also
Ja, krass.
crazy.
Krass. Also
Crazy.
auch die Freiwurfquote heute, 22 von 26, 85%. Das sind Quoten, die du werfen musst, gerade von der Linie, um auswärts zu gewinnen. Hat geklappt. Ich habe jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Schönen Sonntag. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Samstag in der Arena.
Genau, ich mache mir jetzt noch ein Feierabendbier sozusagen auf nach dieser schönen Spontanfolge. Schneide vielleicht noch ein bisschen an der anderen rum und genau, die hört ihr dann jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Wir hatten ja versprochen, nicht mehr allzu lange Pausen dazwischen zu haben. Und ich glaube, das haben wir jetzt zumindest mal auf die kurze Sicht von 2 Folgen können wir das jetzt erfüllen. Wir sind wieder da und es gibt ja auch ganz, ganz viel zu besprechen. Ich bin heute wieder nicht alleine. Natürlich ist Max da, wie immer.
Servus.
Aber wir haben auch wieder einen Gast eingeladen, um das Ganze, was passiert ist im Trierer Basketball, zu dritt zu besprechen. Und da begrüßen wir Till Isemann in unserer Runde. Servus.
Moin, freut mich, hier sein zu können.
Schön, dass es geklappt hat. Freut uns auch. Wie geht's dir denn so mal, um reinzukommen?
Wunderbar, könnte kaum besser sein. Nein, es wird langsam wieder. Ich fühle mich fit. Training gerade gehabt, war anstrengend, aber hat Spaß gemacht.
Sehr gut.
Ja, also ihr zwei müsst mich auf jeden Fall heute so ein bisschen hochziehen, weil meine letzten Nächte waren nicht so erholsam, meine letzten Tage waren sehr, sehr stressig, mein Nachwuchs ist krank, von daher kann es sein, dass ich ein bisschen geringeres Energielevel ausstrahle, aber
Wir wecken dich auf.
ihr zwei macht das schon. Zwei macht das schon. Ich muss auch sagen, wir gehen die Folge, glaube ich, jetzt auch ein bisschen anders an als sonst. Wir starten jetzt nicht klassisch mit den Interviewfragen. Ich glaube, wir heben Till mal ganz kurz in so eine Mit-Host-Rolle rein, weil wir müssen unbedingt und ausführlich über das letzte Spiel sprechen, bevor wir auf deine Person eingehen. Und ja, ich schmeiße den Ball einfach mal in die Runde. Was war das für ein krasses Ding da am Wochenende?
Ja, krasses Ding, kann man da wirklich zu sagen. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einem so schnellen Spiel beigewohnt habe. Das war mit Abstand die schnellste Pace, die ich irgendwie auf dem Feld mal miterlebt habe.
Ja, also wir haben es beim Kommentieren auch auf jeden Fall gemerkt. Also alle 10 Sekunden gefühlt Richtungswechsel, Dreier auf der einen wie auf der anderen Seite. Vor allem alles reingefallen.
Ja.
Jetzt könnt ihr ja wahrscheinlich offensiv wahrscheinlich sehr zufrieden sein gegen natürlich geschwächte Bochumer, aber defensiv sah das dann teilweise schon zu einfach aus. Wie waren da ja die Gespräche nach dem Spiel und vor allem auch in der Halbzeit?
Ja, in der Halbzeit waren die Gespräche nicht so schön wie nach dem Spiel. auch berechtigterweise. Ja, das war einfach, also nach dem Spiel erstmal, ich meine, Sieg ist ein Sieg am Ende. Ob der jetzt hässlich war oder nicht, oder ob der anstrengend war, oder ob die da, weiß nicht, 150 Punkte scoren, solange wir 151 haben, ist ja erstmal der Sieg am Ende, dass das zählt. Aber wir haben auch, natürlich muss man irgendwie Bochum da zugestehen, dass sie einfach das auch gut gemacht haben. Sie wussten, ihre einzige Chance, dieses Spiel zu gewinnen, ist, ihn zu überrennen und einfach mit 5 Guards auf dem Feld den Ball pushen und den ersten Wurf nehmen und den dann hoffentlich treffen. Und sie haben ihn getroffen und das war dann halt das Problem. Beziehungsweise daraus resultieren, die Würfe, die sie nicht getroffen haben, haben sie dann leider in der ersten Halbzeit deutlich zu oft durch Second Chance Points wieder wettgemacht. Und ja, darauf fokussierten sich auch in der Halbzeit, die vielleicht nicht ganz so nette Ansprache, aber durchaus effektive Ansprache von Pascal.
Ja, also man muss, um das nochmal für alle zusammenzufassen, zu Hause 226 Punkte in 40 Minuten. Ich habe heute noch auf der Fahrt zur Arbeit einen NBA-Podcast gehört. Da war tatsächlich gerade die Statistik, dass NBA-Teams im Schnitt 110 Punkte erzielen über die gesamte NBA zusammen. Und das halt in 20 Minuten mehr Nettospielzeit und das auch mit, ich glaube, in der NBA gibt es, glaube ich, mittlerweile 8 oder 9 Spieler, die über 30 Punkte im Schnitt scoren. Das hast du in der Pro A nicht und da ist so ein Spiel echt schon, ja, also ich habe es nicht erlebt in meiner Zuschauerkarriere und Kommentatorenkarriere. Also es war schon echt einfach nur verrückt, was da abging.
Ja, absolut. Also es ist auch für mich was ganz Neues. Ich habe schon mal irgendwann in der Jugend in der NBWL mal ein Spiel irgendwie mit 135 zu 50 oder so gewonnen, was dann gegen eine nicht so starke NBWL war. Aber das war auch einfach was anderes. Also weil es einfach zwei verschiedene Teams waren, einfach auf einem anderen Level. Da kann man denen auch so nicht vorwerfen. Aber das jetzt war ja in der Pro A, was jetzt ja schon eine ordentliche Liga ist, so eine unglaubliche Pace zu kriegen. Und 47 Dreier, glaube ich, hat Bochum genommen. Das, ja. Das ist auch selbst für die NBA viel.
Ja, aber unterm Strich, wie du sagst, so von mir aus können die nächsten 15 Spiele auch alle 116, 110 ausgehen,
Ja.
wenn ihr die alle gewinnt. Ich hab mal so ein bisschen recherchiert. Bochum scheint ja so ein bisschen dein Lieblingsgegner zu sein. Also ich hab gesehen, Career High damals mit 28 Punkten gegen Bochum, jetzt Career High in Rebounds mit 12.
Ja.
Ja, macht es besonders Spaß, gegen die zu spielen, oder?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ich irgendwie auf der Pro-A-Webseite war und da wird immer noch das Pro-B-Spiel von vor ein paar Jahren angezeigt. Ich weiß nicht, macht Spaß, gegen die zu spielen, das ist irgendwie eine sympathische Mannschaft. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so, immer alle Spieler da sind nett, sind korrekt auf dem Feld, keiner macht da irgendwie Faxen, keiner macht irgendwie unsportliche Sachen, so. Klar, es macht generell erstmal niemand auf dem Feld unsportliche Sachen, so. Aber es ist einfach so eine gute Stimmung auf dem Feld, immer gegen Bochum. Vielleicht spielt das damit rein. Aber ich nehme es natürlich gerne.
Ja, ich glaube, ich finde, man hat das auch ein bisschen gesehen jetzt bei dem Spiel. Die Bochumer, die klar wussten, die stehen im Rücken zur Wand und alles außer eine Niederlage wäre eine absolute Überraschung gewesen. Und die haben sich ja auch selbst an diesem Spiel so ein bisschen hochgezogen und die hätten es, muss man auch fairerweise sagen, mit ein bisschen mehr Wurfglück und vielleicht einem Großen in den eigenen Reihen mehr auch verdient gehabt, das Ding zu gewinnen. Ne? Also so wie sie teilweise aufgetreten sind, auch wenn ihr in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt habt. Aber ich finde, man hat so auch, wie du sagst, an der Grundstimmung gemerkt, da war danach jetzt irgendwie keiner am Diskutieren oder so. Man hat sich noch untereinander unterhalten. Jonas Kroof mit Trierer Vergangenheit hat auch noch alle möglichen Hände geschüttelt, war noch bei Agi und war noch bei uns und so. Und man hat einfach gemerkt, dass das so ein bisschen eine sportliche Atmosphäre war und da jetzt nicht irgendwie so, ja, so ganz verbissen oder so ganz, ganz extrem irgendwie die Köpfe bei denen dann hingen, war so mein Eindruck nach dem Spiel.
Ja, absolut. Also ich meine, die können sich da selber auch, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass sie das Spiel halt verloren haben, weil sie mit, weiß nicht, sechs Spielern angereist in die Saison spielen und komplett ohne Big, beziehungsweise mit einem Big, der sein erstes Pro-A-Spiel macht, an dem Spiel. Also von daher, ich glaube, können die nicht wirklich sauer sein, so, dass sie es verloren haben. Wir haben schon unglaublich gut getroffen. Das war schon, also ist schon richtig gut gelaufen für die, würde ich es einfach nennen. Und wenn es dann halt am Ende nicht klappt, dann Ja, ist es halt so. Das muss man, so manche Niederlagen muss man halt einfach hinnehmen. Genauso wie unser Spiel gegen Hagen. Hagen war einfach besser. So, das müssen wir dann irgendwo dann akzeptieren. Klar, müssen wir dann nachher gucken, was man besser machen kann. Aber jetzt gerade an Bochumstelle so stark dezimiert zu sein, da gibt es nicht wirklich, was man machen kann.
Ja, also es ist ja im Vorfeld vom Spiel so, also man kennt das ja auch, Marc und ich spielen ja selbst ein bisschen Basketball, wenn man sieht, okay, der Gegner reist nur mit 6 Mann an, haben keinen Großen dabei, sondern im Prinzip nur Guards. Ich bin jetzt auch mit der Schmalste, wo ich sagen könnte, ich könnte mich da ein bisschen zum Korb durchdrücken. Natürlich sagt man vor dem Spiel auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja.
Könnte es trotzdem irgendwie so ein bisschen passiert sein, dass ihr im Kopf, ohne das zu wollen, dass ihr vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter geholt habt?
Das glaube ich nicht. Also wir haben direkt am Anfang gesagt, also in der Besprechung vom Spiel jetzt gesagt haben, hey, die sind extrem dezimiert, die haben keinen Big oder quasi keinen Big, der größer ist, ein Vierer, der sonst auch im Jahr 3 spielt, und hat so ein paar Kids dabei, nenne ich es jetzt mal. Nett gemeint. Wir haben direkt gesagt, das ist enorm gefährlich, weil eben genau das passieren kann, was passiert ist, dass sie einfach draufwerfen und dann auf einmal anfangen zu treffen. Und es sind ja wirklich Würfe reingefallen, wo man sich an den Kopf fast denkt, so wie geht das jetzt gerade? Weil das ist wirklich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ja, also ich glaube nicht, dass wir es auf die gleiche Schulter genommen haben. Wir haben vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass sie wirklich konsequent den allerersten Wurf nehmen und das auch eiskalt durchziehen. Das kann man vielleicht sagen, dass wir das ein bisschen unterschätzt haben oder einfach nicht bereit waren, dass sie dann auch so viel treffen. Und dann halt die schon angesprochene Halbzeitansprache gebraucht haben, um wieder auf die richtige Spur zu finden. Klar, sollte das nicht so sein. Das hätten wir eigentlich von Anfang an ein bisschen smarter spielen müssen, gerade das Rebounding. Dann wäre das vielleicht auch ein bisschen eindeutiger ausgegangen oder höchstwahrscheinlich wäre es dann deutlich eindeutiger ausgegangen. Aber ja, ist leider passiert.
Also zusammenfassend hast du ja eben auch schon mal gesagt, wie man am Ende gewinnt, wird in Vergessenheit geraten, auch wenn das hier Spiel noch ein bisschen länger nachhallen wird. Lass uns trotzdem noch ganz kurz auf die defensive Leistung eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr das so persönlich oder auch im Team mitbekommen habt, dass ja zum Beispiel Chris in der Halbzeit überhaupt nicht zufrieden war mit eurer Defense und auch so vielleicht der ein oder andere Basketball-Fan drumherum, der jetzt nicht nur auf dieses Offensivspektakel schaut, immer noch so ein bisschen Sorgenfalten hat, was bestimmte defensive Aspekte eures Spiels angehen, die jetzt sich ja auch so ein bisschen durch die Saison schon ziehen. Also zum Beispiel sowas wie eine Halbzeit-Defense oder eine langsame oder unkoordinierte Transition. Sind das so genau die Punkte, die ihr wisst, dass die nicht gut laufen, die ihr gerade auch aktiv irgendwie versucht rauszufinden? Oder woran hakt es noch, dass sich das bis jetzt, also wir sind ja schon am 10. Spieltag, so durchzieht?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns natürlich auch. Ich meine, uns fällt es ja auch auf, dass da die Halbzeit gerade jetzt im letzten Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, nicht so wirklich da war. Und wenn dann meist zu spät oder wird irgendwie ausgebügelt von dem anders und dann wird gefoult oder was auch immer. Ja, ist halt, also, unsere Teamkonstellation ist ja relativ spät erst auf den großen Positionen, zusammengekommen, dadurch, dass Travis relativ spät erst zu uns gekommen ist. Ich glaub, nach dem ersten Saisonspiel erst. Und dann natürlich einen riesen Load an Informationen verarbeiten muss, offensiv wie defensiv. Ja, aber so im Training ist Halbzeit eigentlich nie unser Problem. Nur halt manchmal in den Spielen kommt es dann zu so einer Scramble-Situation, wo irgendwie nicht jeder genau auch bei seinem Matchup steht, weil sei es nach einer Transition oder nach irgendeiner anderen Aktion auf dem Feld. Da müssen wir einfach schneller zurechtfinden sozusagen und wissen, wer wo steht. Aber es ist gar nicht so explizit unser Fokus im Training. Das ist mehr das Rebounding, dass wir da das nach vorne pushen, dass wir Nummer 1 im Rebounding in der Liga sind und dann daraus sozusagen unser Selbstbewusstsein holen und dann bessere Spiele spielen.
Ja, und ich glaube auch vor allem, dass Bochum wahrscheinlich mit die einzige Mannschaft war, die so ein Pace über 40 Minuten geht.
Ja, absolut.
Zum Überlaufen teilweise. Und ich bin halt auch weiterhin fest davon überzeugt, für jeden, der das erste Mal in der Arena war, das erste Mal ein Basketballspiel gesehen hat, war das im Prinzip genau das richtige Spiel, um nochmal wiederzukommen.
Absolut. Also ich glaube, das habe ich mir auch gefragt. Also aus Fanperspektive war es ja wirklich ein Spektakel, weil keine langen Systeme gelaufen wurde. Es wurde unglaublich viel auf den Korb geworfen. Es gab spektakuläre Sachen wie von Garay und Dan, der Backward Alley-Oop, sowas. Macht natürlich enorm Werbung für Spiele in der Arena. Und motiviert, um wiederzukommen. Das auf jeden Fall. Schon cool.
Spaß gemacht zu kommentieren hat es auf jeden Fall auch.
Ja.
Ich hab noch drei kleine Punkte, die wir auf jeden Fall als kleines Follow-up zu dem Spiel noch loswerden müssen. Das ist einmal, ja, ich wurde als Kommentator ermahnt vom technischen Kommissar, weil ich zu sehr aufgesprungen bin nach dem Alley-oop von Dan und Garay. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, und da hoffen wir, niemandem auf den Schlips getreten zu haben, und ich will es nochmal faktisch ganz kurz richtig stellen, der Alley-oop, den Garay auf Dan wirft, ist faktisch richtig, und so ist es ja in der App und in der Statistik auch gezählt, ein verworfener Korbleger mit Rebound und Korbleger dann von Dan. So ist es im
Ja.
Regelwerk festgemacht. Ich habe zu meiner Frau auch gesagt, mit der Thematik, dass zum Beispiel, guck mal, jeder weiß, dass Tomaten sind Obst, aber für mich sind Tomaten einfach ein Gemüse. Und genauso ist so ein Anspiel kein vergebener Korbleger, sondern einfach ein Assist für jeden Basketballfan. Du sagst ja auch nicht, Dwayne Wade auf LeBron James ist kein Assist, wo, ne, das Bild, wo er mit ausgebreiteten Armen
Ja.
wegläuft, das ist halt einfach. Ist halt einfach für uns Basketballfans ist es ein Assist, auch wenn es nach den Regeln korrekt ist. Und auch der Scouter hat da einen richtigen Job gemacht. Und wir wollen da auch keinen irgendwie als fachlich nicht kompetent dastehen lassen. Wenn das bei irgendwem so angekommen ist, tut es uns leid. Aber die Euphorie, ja, über dieses Play soll's nicht schmälern. Und der letzte Punkt ist, ich hätte mal gerne deine Gedanken zum ersten Spiel von Jordan Johnson gehört. Wie hat er sich denn so im Training integriert und wie fandet ihr ihn so auf und neben dem Spielfeld jetzt in seinen ersten, ja, Auftritten vor heimischem Publikum?
Ja, also erstmal nochmal zu dem falschen Assist, nenne ich das mal. Das haben wir uns auch gefragt, wieso das nicht als Assist gilt, aber damit hast du meine Frage bzw. unsere Frage jetzt auch schon beantwortet. Wenn das regelkonform so ist, dass es dann als Rebound zählt, dann, ja gut, freut sich Dan auch drüber. Und zu Jordan, ja, der ist, ich muss kurz überlegen, am Freitag zu uns gekommen. Also am Freitag hat er das erste Mal trainiert und hat sich eigentlich ziemlich schnell direkt irgendwie ganz gut eingefunden und hat, also, na gut, das ist jetzt auch viele Infos für ihn innerhalb eines Tages. Als Point Guard gerade irgendwie alle Systeme so gut zu lernen, dass man das Team leiten kann. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber ich finde, das hat er ziemlich gut gemacht und hat auch direkt am Samstag sich gut ins Spiel integriert, nicht irgendwie zu viel forciert, sondern erstmal geguckt, dass er da einen schönen Spielaufbau hinkriegt, so gut es ging, und irgendwie die richtige Entscheidung trifft. Ja, im Training, abseits des Trainings, auf dem Feld, in der Kabine, wirkt er sehr, sehr nett. Fällt irgendwie jetzt nicht negativ auf, gliedert sich gut ein, wird von allen irgendwie aufgenommen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das bei egal welchem Spieler jetzt kommen würde oder sollte ein Spieler kommen, dass das eine Qualität von uns ist, jemanden schnell zu integrieren oder schnell ins Team aufzunehmen.
Ja, ist ja wirklich eine Qualität, oder die jeder Spieler immer nach außen angibt, dass ihr ein zusammengeschworener Haufen seid, dass da keiner für seine Stats spielt, sondern alle dem Teamgedanken untergeordnet sind. Kann jedem Fan, jedem Trainer eigentlich nur gefallen.
Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch was, das merkt man auch, wenn man uns zuschaut, sei es durch unsere Huddles oder dass wir uns gegenseitig irgendwie helfen, also uns motivieren, uns aufmuntern, falls irgendwas nicht läuft. Also ich habe jetzt die letzten zwei Spiele, glaube ich, nicht einmal gesehen, dass Parker mit herunterhängendem Kopf über das Feld gelaufen ist, sondern wir motivieren uns gegenseitig. Und wenn es für den einen gerade läuft, dann wird der, sag ich mal, angefeuert und dann kriegt er den Ball oder was auch immer. Also da sind wir wirklich als Team, finde ich, sehr, sehr gut zusammen unterwegs.
Das ist ja auch eine Auszeichnung nach diesem schlechten Saisonstart, weil man sagt ja auch so ein bisschen, dass Siege nochmal so ein Team zusammenschweißen, ne? Gerade wenn ein größerer Umbruch auch passiert ist. Du bist jetzt ja auch neu ins Team gekommen. Und da ist ja eigentlich Gewinn die beste Methode, ne? Damit sich jeder irgendwie so ein bisschen, ne, besser versteht, dass die Stimmung gut ist und dass sich dann so ein Teamgefüge bildet. Bei euch war jetzt ja am Anfang relativ viel, ja, Verlieren, Frustration, man hat das Ganze so ein bisschen anders erwartet. Wie war so dein Eindruck? Wie seid ihr da so gut durchgekommen, dass ihr jetzt sagt, es hat uns als Team irgendwo nicht geschadet und ja, wir ziehen da vielleicht sogar was raus?
Ich glaube, das hängt auch viel mit den Sachen zusammen, die wir in der Preseason gemacht haben. Also die Torturen, die uns da Pascal auferlegt hat, sei es mit irgendwelchen Weinbergen, die wir da hochgekraxelt sind oder irgendwelche Trainings draußen oder unsere wöchentlichen Teamworkouts im Kraftraum bei LuxFit oder generell das Training einfach. Also wir haben halt alle diese Vision vor Augen, dass wir wissen, okay, wir sind definitiv qualitativ als Team gut genug, um die Playoffs zu erreichen und auch um da ordentlich was zu reißen. Und die Liga ist so eng oder so ausgeglichen, nenne ich es mal, dass wir wissen, wenn wir um das Spiel, was wir spielen wollen, aufs Feld bringen, wir gegen jedes Team gewinnen können. Glauben wir das? Oder ja, wir wissen das, wir glauben es nicht, wir wissen es, wir machen das. Es geht jetzt aufwärts und ich glaube, das hilft uns da enorm, dass wir uns trotz der frustrierenden, sag ich mal, Niederlage am Anfang vor die Augen halten können, so hey, wir wissen, wo es hingehen soll. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Hilft uns nicht, wenn wir die ersten 3 Spiele gewinnen und dann danach 10 verlieren. Dann nehmen wir es lieber andersrum, dass wir die ersten 4 verlieren und danach dann spät zünden sozusagen.
Ja, und vor allem, es ist ja auch das, was wir schon oft im Podcast erwähnt haben. Ihr seid ja jetzt gefühlt endlich mal komplett. Also
Genau.
Jordan und Jordan Johnson kamen für mich zum Beispiel total unerwartet. Aber jetzt ist Marco Hollersbacher auch wieder zurück, der jetzt am Samstag noch nicht gespielt hat, hätte spielen können, aber jetzt noch mal eine Woche Zeit hat vor dem nächsten Auswärtsspiel. Also endlich eine komplette Gladiators-Truppe. Ja, und ich denke, da steckt dann schon mehr Potenzial, als wir in manchen Spielen bisher gesehen haben.
Absolut. Das ist auch ganz wichtig für uns, dass jetzt Marco und Alex beide wieder fit sind, dass Jordan dazu ist, dass wir sozusagen jetzt die erste Woche, ich glaube überhaupt die erste Woche der Saison einmal voll trainieren konnten und jetzt auch voll spielen können. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl und wir haben ja ganz andere Lineups, wenn Marco und Alex auf dem Feld sind, als wenn wir nicht auf dem Feld sind und wir haben viel mehr Variabilität darum, wer die 4 spielt, wer die 3 spielt, wer dann auf 1 und 2 spielt und auf 5, 4 auch. Also es verschiebt sich alles und wir sind viel ausgeglichener und können viel besser adaptieren an den Gegner. Das ist natürlich wichtig, dass sie jetzt wieder fit sind. Es ist unglaublich gut, dass beide so schnell wieder fit geworden sind. Aber bei Marco, glaube ich, hat das keiner so wirklich erwartet. Natürlich haben es alle gehofft, aber dass es jetzt so schnell geht, ist natürlich umso besser.
Dann versuche ich jetzt mal so einen kleinen Übergang zu finden von diesem Team und von dem letzten Spiel auf deine Person. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie es dir dagegen, Max, aber vielleicht mache ich mich jetzt auch direkt unbeliebt bei dir, Till, aber vor der Saison war es ja so, in der letzten Saison, ich meine, du hast ja auch gegen Trier gespielt. Letztes Jahr hatten wir auf den großen Positionen schon ein absolut dominantes Line-up mit Austin Wiley, mit Pekovic, die halt jedes Spiel ja gefühlt 15 Rebounds abgegriffen haben und einfach so eine defensive Macht auch in der Zone waren. Die zwei konnten wir nicht halten und dann wurden so die ersten Verpflichtungen bekannt gegeben und dann tauchte irgendwann so dein Name auf. Und als Fan, war zumindest für mich, so liest man das und hatte erstmal so ein bisschen, ja, es ist ein deutscher Spot, ne? Es ist auch schwer, gute deutsche Spieler zu finden, aber man hat das, zumindest ich, als nicht so direkt adäquaten Ersatz irgendwo wahrgenommen, ne? Weil ich habe dich auch in der letzten Saison auch nur ein oder zweimal in Schwenningen spielen sehen. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass du mich, obwohl du das ja auch jetzt nicht vorher wusstest, aber du hast mich diese Saison schon so oft Lügen gestraft. Ich weiß nicht, was
100
du in der
Prozent, ja.
Offseason gemacht hast oder ob du vielleicht auch früher immer schon so gespielt hast oder so aufgetreten bist. Aber ich finde, du wirkst so krass spritzig, athletisch für ein Big und du, also jedes Spiel, ich glaube, ich springe dreimal auf, weil du ein defensives Play machst, öfter als ich für sonst irgendwas mich freue. Also ich muss da echt ein dickes Lob aussprechen. Mir macht es ultra Spaß, dir beim Zocken zuzugucken und ja, kommentiere das einfach mal so den Eindruck, den ich habe. Ist es so, dass du nochmal sagst, du hast irgendwie so einen Sprung auch gemacht oder hast du schon immer so gespielt und ich habe es einfach nicht gesehen und liegt an mir.
Erstmal danke. Freut mich, wenn es dir Spaß macht, zuzugucken. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich immer so gespielt habe wie jetzt. Natürlich hängt das auch damit zusammen, was Pascal mit mir anstellt oder was hier im Team passiert, dass es einfach gut passt. Aber es wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass ich letztes Jahr so gespielt habe. Gerade letztes Jahr hatte ich ziemlich zu kämpfen mit Verletzungen und Krankheiten. Also ich war direkt die ersten 2 oder 3 Saisonspiele raus mit einem Bänderriss am Fuß und dann im November, Dezember, Januar komplett krank, konnte nicht keinen Sport machen, konnte nur auf der Couch liegen. Das hat natürlich ordentlich, sag mal, den Körper fast schon kaputt gemacht, nenne ich es mal, oder zumindest so dafür gesorgt, dass ich ziemlich lange raus war und es auch ziemlich lange gedauert hat, um wieder reinzukommen. Deswegen, ja, konnte ich letztes Jahr nicht so ganz das präsentieren in der Liga, für was ich eigentlich stehe oder was ich jetzt vielleicht mache. Ja, die 2 Jahre davor in Bernau oder 1,5 Jahre davor in Bernau in Oldenburg lief es ähnlich ab. Also ich meine, gut, der Wechsel nach Bernau war auf jeden Fall wichtig für mich und auch richtig und auch gut und das bereue ich auch nicht. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe super viel in Berlin gelernt. Nur da war es halt auch, da bin ich in ein bestehendes Team reingekommen, war nicht wirklich geplant und musste mich dann an diesen Bernau-Alba-Basketball gewöhnen, der anders ist. Ich nenne es jetzt mal einfach anders, komplizierter, sehr untypisch für das, zumindest für das, was ich davor gewohnt war, was das dann ein bisschen gehemmt hat. Und auch da war ich leider, hatte ich einfaches Drüsenfieber und Corona. Also hat es auch irgendwie nicht alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich grätsch gerade mal nochmal rein, aber da hört man ja jetzt, dass du eigentlich jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, du bist zufrieden und da willst du eigentlich hin und du, ja, fühlst dich auch wohl mit der Rolle und mit dem, was du jetzt da zeigen kannst. Also wirkst sehr happy, dass es jetzt endlich mal so klappt, wie es jetzt klappt, oder interpretiere ich das falsch?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen, dass ich jetzt die Saison bis jetzt so spielen kann, wie ich es mir vorstellen kann. Also ich gut, ich meine, ich musste ein Spiel aussetzen, aber abgesehen davon bin ich fit, habe keine Verletzungen, habe nichts, kann so spielen, wie ich spielen möchte. Und auch, habe auch mit Pascal jemanden als Trainer, der weiß, was ich kann oder weiß, was ich eigentlich kann und mich auch so gegen einsetzt und auch pusht. Und das ist natürlich super wertvoll und scheint zu funktionieren. Es geht bergauf. Es wird gefühlt immer besser von Spiel zu Spiel.
Ja, Double-Double muss man ja auch nicht verheimlichen jetzt, ne? 10 Punkte, 12 Rebounds im letzten Spiel.
Ja.
Auch nicht ganz verkehrt.
Ja.
Ja, und vor allem auch die durchschnittlichen Stats in den bisher neun gespielten Spielen. In 17,5 Minuten sind das knapp 9 Punkte, 7,5 Rebounds. Also da braucht man sich, glaube ich, absolut nicht verstecken. Also bist scheinbar sehr gut in Trier angekommen. Ich kann
Ja.
Marks Meinung eben nur unterstreichen und macht uns richtig Spaß, hier beim Basketballspielen zuzugucken.
Sehr gut. Und wenn jetzt noch der Teamerfolg dazu kommt, dann
Ja, genau.
das hoffen wir.
Jetzt haben wir so viel über Bochum gesprochen, jetzt haben wir so viel über euch als Team gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen über dich als Person sprechen. Also ich hab auf Wikipedia gelesen, du hast früher auch Schwimmsport betrieben.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob du gleichzeitig auch Basketball gespielt hast. Wie kam denn dann so letzten Endes die Entscheidung? Okay, Basketball liegt mir dann doch eher wie's Wasser.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob mir Basketball so viel mehr liegt als das Wasser. Ich habe jetzt als Kind angefangen zu schwimmen, weil ich gerne immer geschwommen bin und weil meiner Mutter wichtig war, dass ich von klein auf an einen Sport mache, der meinen Körper erstmal nicht kaputt macht, sondern unterstützt im Wachstum und dass ich keine Rückenprobleme kriege. Und es hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Ich hoffe, es bleibt so. Das hat sich dann einfach ziemlich schnell, also ich glaube, mit 4 bin ich im Schwimmverein eingetreten. Sich ziemlich schnell irgendwie rausgestellt, dass ich das auch ganz gut kann, wie schnell bin, wie beim Schiff, so Länge läuft vielleicht. Das hat einfach Spaß gemacht, und habe das gemacht, ich habe parallel noch Leichtathletik gemacht. Das wurde mir dann aber irgendwie zu doof irgendwann, oder zu viel auch mit dem Schwimmen und in der Schule. Und dann gab es irgendwann so einen Punkt im Schwimmen, wo ich mich entscheiden musste, so möchte ich das jetzt professionell, also möchte ich in Richtung professionell gehen, vielleicht auch die Schule wechseln, dass ich auf eine Sportschule komme, wo ich dann vor der Schule Training habe. Und ja, das war irgendwie nicht alles so für mich. Training hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Den ganzen Tag nur Kacheln zählen und hin und her schwimmen wurde mir irgendwie zu langweilig. Und dann ja, habe ich immer gesagt, mit so ungefähr 14, habe ich gesagt, gut, reicht mir jetzt, höre ich auf. Habe dann so 1,5 Jahre lang nicht wirklich Sport gemacht, nur ein bisschen mich im Fitnessstudio angemeldet, mit einem Kumpel trainiert und dann hat mich bei so einer Schul-AG, Schulevent-mäßiges Ding, einer der Trainer der Jugendabteilung der EW Baskets gesehen und angesprochen und gesagt, so, hey, willst du nicht mal kommen zum Training und wir das mal anschauen. Und ja, ein halbes Jahr später musste ich um 5 Uhr morgens aufstehen, weil ich um 6 Uhr Training hatte. Also bin genau da reingerutscht, wo ich eigentlich mit dem Schwimmen nicht landen wollte und wurde dann da ordentlich gefördert und jetzt bin ich hier.
Ist ja auch ein Spätzünder da mit 14,
Ja.
oder?
Ja, also Basketball selber angefangen habe ich erst mit 15,5, 16. Mein erstes Spiel für die Baskets Oldenburg habe ich glaube, mit 16 gemacht. Ging dann ganz flott.
Ja, ich tatsächlich auch erst mit 16 angefangen, aber scheinbar ist deine Entwicklung dann
Ir
in eine bessere Richtung gelaufen als meine.
irgendwo bin ich anders abgebogen.
Ja.
An der ersten Bierkiste bist du besser abgebogen als bist du besser abgebogen als Max. Ja, also hat ja auch immer was mit Disziplin zu tun, gerade in so jungen Jahren. Also ich kann jetzt von keiner Profisportkarriere sprechen, aber ich war tatsächlich auch mal im Karate ganz gut als Teenager und da auch in so einem Landeskader. Aber
Ja.
wenn du dann irgendwie anfängst und hast irgendwie dreimal die Woche und am Wochenende noch Training und fährst dann irgendwo hin auf Turniere und bist dann irgendwie 14, 15 und alle anderen irgendwie gehen dann auf die Party und du hast schon wieder irgendwie am Wochenende Training und das hat dann bei mir auch irgendwann, also ich war um Längen nicht so talentiert und so gut, dass daraus wahrscheinlich was geworden wäre, aber das, ja, dann denkt man sich dann als Jugendlicher schon, gehe ich dann, glaube ich, auch eher mal auf die Party als dann, ja, nochmal ins Trainingslager.
Ja, hättest du durchgezogen, hätten wir jetzt eine olympische Goldmedaille auf unserem Pult liegen.
Ja, klar.
Ja, das war bei mir tatsächlich auch nicht so einfach. Gerade weil meine ganzen Schulfreunde, die haben zwar selber ein paar davon selber Basketball gespielt, aber nicht irgendwie mit dem Ziel, Profi zu werden. Ja, so, ich nenne es mal nett gezocke. Die haben halt irgendwann dann mich nicht mehr gefragt, ob ich mitkomme, weil die Antwort eh zu 95% war, leider nein, ich habe morgen Training oder nein, ich habe morgen Spiel oder nein, ich bin gar nicht da, ich bin keine Ahnung wo Basketball spielen und ich lerne die Hallen dieser der Republik kennen. Das ist natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite, wenn man das will und sich darauf fokussiert und das durchziehen will, man findet ja seine Freunde auch in der Halle, im Team. Gerade wenn man irgendwie mehrere Jahre miteinander zusammenspielt, dann, wenn man sich gut versteht, dann trainiert man zusammen, geht danach zusammen essen, keine Ahnung, geht vielleicht, wenn es mal möglich ist, irgendwann auf eine Party, trifft irgendwie Freunde oder auf einen Geburtstag oder mal in die Stadt oder zockt einfach nur zusammen, wenn man gleich kaputt ist vom Training.
Ja.
Es geht auf jeden Fall, es geht beides, und klar, ja, aber man muss schon ein bisschen was zurückstecken.
Absolut. Ich glaube, dann passt doch jetzt ganz gut unser bekanntes Fragenspiel. Und Till, du weißt ja, du hörst ja jede Folge des Podcasts, ne? Du kennst es ja, dass jetzt die berühmten schnellen Entweder-oder-Fragen kommen.
Oh je.
Und ich
Ja.
glaube, dann schießen wir direkt los, entweder oder, und du, das Erste, was dir in den Sinn kommt, der beiden Antworten, schnellstmöglich haust du das raus.
Okay.
Offense oder Defense?
Offense.
Block oder Dunking?
Block.
Hättest du lieber die Schnelligkeit von Garay oder den Wurf von Parker?
Den Wurf von Parker. Die Schnelligkeit habe ich.
Stimmt, das wäre eine krasse Waffe.
Ja.
Lieber NBA oder Euroleague?
Beides.
Verfolgst du auch beides?
Also ich verfolge die NBA verfolge ich ehrlicherweise gar nicht. Ich gucke nur ab und zu rein auf Instagram, was mir über Franz und Moritz Wagner rausgeschossen wird und über Serge Hartenstein, also über die deutschen Spieler. Und ab und an mal eine Doku über ehemalige Spieler aus der NBA, aber das letzte NBA-Spiel, das ich gesehen habe, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, viel zu lange her.
Sind ja auch unchristliche Zeiten.
Da sollst du auch
Genau.
schlafen, genau.
Das kommt noch hinzu, aber das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das mal live gesehen habe. Und Euroleague verfolge ich tatsächlich recht aktiv, auch weil halt noch ehemalige Teamkollegen bei Alba spielen oder bei Bayern und man irgendwie mitkriegen will, wie das höchste europäische Level sich so schlägt.
Also wird in der Stunde auch der Fernseher eingeschalten.
Absolut.
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 Ja, für alle nicht so Euroleague-affin, ne? Wir gucken wahrscheinlich alle das Belgrad-Derby jetzt heute Abend, oder?
Ganz genau.
Mache ich mal weiter. Herr der Ringe oder Star Wars?
Star Wars. Ganz klar.
Zocken oder lesen?
Ja, zocken.
Jetzt feiere ich noch ein Lieblingsspiel.
Im Moment wird es weniger, aber ich mache mich unbedingt, wenn ich Fortnite sage. Ich habe keinen PC mehr, deswegen.
Kommt auf die Zielgruppe an.
Ich hab keinen PC oder keine Konsole mehr,
Okay.
kein PC mehr, deswegen wird es gerade schwierig. Aber irgendwie irgendwas Schnelles mag ich.
Gut, machen wir weiter. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Mehr.
Selbst kochen oder Essen bestellen?
Eigentlich lieber selbst kochen, aber der Faulheit nach wird leider auch bestellt.
Klassiker. Lieber 5 Jahre in die Vergangenheit reisen oder 5 Jahre in die Zukunft?
5 Jahre in die Vergangenheit.
Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Ja, absolut. Ich kriege dafür zwar immer ganz gut Hate, aber es schmeckt halt gut. Ich weiß, es gehört nicht raus, aber es schmeckt halt.
Ja, wir sind es auch gewohnt. Jede Folge kriegen wir eigentlich Hate, wenn wir entweder oder spielen von jeglichen Besten. Also ich bin auch ganz klar Team pro Ananas.
Ja, ich kann das auch essen. Also einer mehr für die gute Seite, für die
Ja.
helle Seite der Macht, für die helle Seite der Macht. Cool, ja, das hast du doch souverän gelöst und ja, haben wir tatsächlich in der letzten Folge mit Markus schon mal intensiver besprochen. Der wollte auch in die Vergangenheit reisen. Warum würdest du denn gern 5 Jahre zurück?
Naja, einfach um mit dem Wissen, dem Erfahrung, der Basketballerfahrung, die ich jetzt habe, 5 Jahre in der Vergangenheit, wäre, glaube ich, ganz gut für mich, für meine Karriere. Und gut, bin ich ein Verfechter und ich sage es, okay, im Nachhinein weiß man zwar alles besser, aber es passiert schon alles irgendwie aus seinem guten Grund. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht nehmen lassen, da so ein paar andere Weichen einzuschlagen.
Genau, wir haben ja jetzt bisher eher über Spiele der Vergangenheit geredet, sage ich mal, wo starke Clubs jetzt dabei waren, Auswärtsspiele in Vechta, in Jena, die immer schwer zu spielen waren. Also ich glaube, ich kann mich nur an einen Auswärtssieg in Vechta zum Beispiel erinnern und das war noch zu TBB-Zeiten. Jetzt lass uns mal auf die kommenden Partien gucken. Also Bochum war jetzt, konnte dir in einem super interessanten Spiel für jeden
Ja.
Basketball-Offensiv-Fan für euch entscheiden. Jetzt geht's nächste Woche nach Münster, beziehungsweise übermorgen nach Münster. Wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon morgen oder der Tag selbst.
Ja, setz mich nicht so unter Druck. Ich muss gucken, wie ich das mit der Situation hier hinkriege. Also es kann
Alles
sein,
gut.
dass Münster schon gespielt ist, aber wir schauen mal.
Genau. Wir reden trotzdem mal über das Münsterspiel. Aufsteiger, wahrscheinlich, wenn man Erfahrung und Qualität zusammenzählt mit dem besten Center der Liga. Also Andy Seifert ist ja mit Trierer Vergangenheit, ist im Sommer dahin gewechselt, legt da gute Zahlen auf, 13 Punkte, 8 Rebounds. Ist ja mehr oder weniger auch deine Position. Wie sehr freust du dich aufs Matchup? Wie bereitest du dich persönlich auf ihn vor und wie bereitet ihr euch als Team auf Münster vor?
Ja, also ich freue mich die ganze Saison schon darauf, seitdem gesagt wurde, dass Andy Seifert dahin wechselt. Ich glaube, er führt das Team in Punkten pro Spiel, pro Rebounds pro Spiel und Assists pro Spiel an und vielleicht sogar Steals. Also er macht so ein bisschen alles für die. Und ist ja auch wirklich ein gestandener Bundesligaspieler, die letzten Jahre da ordentliche Zahlen aufgelegt und ist, soweit ich weiß, auch nicht dahin gegangen, weil er kein Bundesliga-Engagement mehr bekommen hat, sondern weil er ins Berufsleben, glaube ich, einsteigt und da so halbzeitmäßig trainiert, spielt und nebenbei schon anfängt zu arbeiten. Ja, dass da viel über ihn läuft, ist kein Geheimnis. Dass er sehr oft sehr viel den Ball in der Hand hat und dafür mit viel macht. Da bereiten wir uns natürlich schon noch vor. Ja, aber es ist das nächste Spiel, wo wir als Team, sag ich mal, unser Ding machen müssen und dann am Ende da eigentlich siegreich sein sollten.
Glaube ich, immer schon nochmal eine extra Motivation, wenn so ein personelles, ja, also wenn so ein Typ da bei einer Mannschaft aufsteht. Wir hatten es ja auch in den vergangenen Jahren mal mit John Bryant oder so, einfach mal gegen den spielen zu dürfen in der Pro A ist, glaube ich, schon was ganz, ganz Geiles.
Ja, absolut. Mein letztes Treffen mit Seifert war mit Oldenburg in der Bundesliga in Bayreuth. Also schon ein bisschen her. Und da habe ich jetzt auch nicht so viel gespielt. Um nicht zu sagen, wahrscheinlich gar nicht, sondern ich konnte es mir von der Bank angucken. Aber natürlich freut man sich drauf. Also es ist natürlich, spricht ja auch für die Liga, sag ich mal, dass jetzt so hochkarätige Spieler da nochmal ihr Karriereende suchen. Freut man sich natürlich drauf, keine Frage. Und gerade in Münster ist auch immer eine Hammerstimmung, die Halle ist super laut, ist immer voll, ist immer was los.
Ja, ich weiß auch, dass ein Fastbreak, ein voller Fastbreak-Bus auf jeden Fall den Weg nach Münster suchen wird.
Wunderbar.
In der Hoffnung, dass das Duell gegen Andy Seifert besser klappt wie vor 2 oder 3 Jahren gegen John Bryant. Also das tat aus Trierer Sicht in Paderborn schon sehr weh.
Wurde mir von berichtet.
Wie es dann ausgegangen ist, genau.
Genau, gucken wir mal so ein bisschen weiter in die Zukunft auf den noch kommenden Saisonverlauf. Klar, du hast es eben ja auch schon angesprochen, ihr wollt weiterhin die Playoffs erreichen. Das ist euer Ziel. Das ist auch so in den Köpfen immer noch drin, auch trotz des schlechteren Starts. Ich meine, es wäre, glaube ich, auch aus Sicht des Vereins jetzt das absolut falsche Signal, jetzt dort irgendwelche angepassten Saisonziele irgendwo auszugeben. Aber gibt es denn auch für dich persönlich Ziele, die du sagst, willst du für dich irgendwo erreichen? Sachen, wo du sagst, muss ich mich noch steigern, muss ich dran arbeiten, will ich in einem oder 2 Jahren sein, auch basketballerisch?
Erstmal möchte ich fit bleiben. Das ist so das größte Ding, das Wichtigste. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Rest dann von alleine kommt. Einfach die Minuten kriege ich und dann kann ich zeigen, was ich kann und aufs Parkett bringen, wofür man mich kennen sollte, so ungefähr. Irgendwie mir meinen Namen da erarbeiten und dann gucken, wohin mich Basketball noch so bringen kann. Da bin ich ganz offen. Und ja, ansonsten natürlich freut man sich halt auf alle Spiele, auch auf die Wiederrückkehr nach Schwenning, ich glaube, 30.12. sind so ein paar Sachen, auf die man halt guckt, oder die Spiele in Bremerhaven, jetzt halt nah in meiner Heimat ist, genauso wie in Artland, in Münster, quasi um die Ecke aus Oldenburger Sicht. Freue mich immer dann da zu spielen, wenn mir Bekannte und Freunde kommen. Ja, ansonsten gucke ich ehrlich gesagt von Spiel zu Spiel. Also ich weiß meist nicht, was der übernächste Gegner ist. Aber jetzt einfach im Training geht es immer nur um den nächsten Gegner und dann nach dem Spiel ist ein Tag frei und dann geht's von vorne los.
Generell, ja, sollte man nicht nach unten treten und aus unserer Perspektive ist das jetzt auch noch keine Situation, wo man das vielleicht machen könnte, aber guckst du immer so mit einem Auge auch mal auf Schwenningen und überlegst dir, was wäre, wenn ich da geblieben wäre, da ist es sicherlich im Moment ja auch nicht einfach.
Ja, die Frage muss ich mir zum Glück nicht stellen. Was wäre, wenn? Weil das nicht zur Frage stand. Einfach, weil ich das nicht wollte. Deswegen mache ich mir da weniger Gedanken drum. Ich verfolge das natürlich, guck, wie die sich so schlagen. Klar hört man zwischendurch auch irgendwie, was irgendwas passiert ist oder die ganze Geschichte mit dem Punktabzug, woher das kommt, da stutzt man dann schon ein bisschen. Aber ansonsten befasse ich mich da nicht so viel mit.
Wollte da jetzt auch nichts rauskitzeln, was dich irgendwie in Bedrängnis bringt oder so, aber genau, einfach mal nachgefragt. Zu Schwenning, aber
Ja.
Schwenning kann man noch eine ganz schöne weihnachtliche Geschichte erzählen.
Ich wollte gerade sagen, im Dezember haben wir noch nie in Schwenningen verloren.
Ja, genau.
War es nicht sogar der 30.?
Zum Weihnachtsspiel waren wir mal da, ja, zwischen den Tagen, glaube ich.
Also der Datum kam mir so bekannt vor.
Ja, ich habe noch
Ja.
mit grüner Gladiators Nikolausmütze gegen euer damaliges Maskottchen in Freiburg-Spiel gewonnen.
Ja, stimmt. Das
Sind ja gute Voraussetzungen.
Da war mein Wurf so sicher, wie er sonst nie ist, aber es können auch die 3, 4, 5 Kaltgetränke im Bus gewesen sein, die mich da so eiskalt gemacht haben.
Hoch zwei.
Ob das nur drei waren, wage ich jetzt auch zu
Ja.
bezweifeln.
Ich sag ja hoch zwei.
Ja, genau.
Nee, ich bin, also hallo, ich bin jetzt Familienvater, solche Geschichten werden jetzt nicht mehr ausgepackt.
Nur noch sonntags ein Glas Rotwein auf der Couch.
Genau. Dann war das doch eine schöne Folge. Wir können aber kurz das nächste Heimspiel anreißen gegen Kirchheim, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube auch.
Ja, genau. Und dann haben wir irgendwann ja auch demnächst nochmal eine weihnachtliche Partie. Max hat schon gesagt, ob wir uns dann diese Ugly Sweater anziehen und so ein bisschen auf Weihnachtsstimmung kommentieren am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber das sind so die nächsten Daten, wo ihr uns im Stream hören könnt und wo ihr natürlich auch wie immer in die Halle kommen solltet, weil das die Mannschaft offensiv Spektakel bieten kann. Das sollte jetzt jedem klar sein. Guckt euch gerne nochmal die Highlights an, guckt euch unser Insta an nach dem letzten Spiel. Also dieses Spiel hat wirklich für alle Kanäle so viel geboten. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und alles andere, wie du sagst, wird auch noch kommen. Ich glaube, wir bleiben da immer ganz zuversichtlich, versuchen da manchmal so einen Gegenpol auch zu Chris zu bilden, der uns immer so ein bisschen herunterziehen will. Aber wir hoffen doch mal, dass das sich alles in eine ganz gute Bahn entwickelt. Und dann würde ich sagen, geb ich zu dir ab, Max, und du gibst wie immer nochmal den Ball weiter.
Genau, also
Spielzen Assist, kein verworfenen Korbleger.
ja, genau. Also da wollte ich jetzt auch noch mal drauf eingehen. Also erstmal vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Uns fehlt noch genau ein Follower bis zu den 300 auf Insta. Vielleicht Till, ich glaube, ich habe
Warte.
gesehen.
Oh,
Oh.
das können wir.
Können wir
Das
jetzt
kriegen
noch
wir
ein
hin.
kleines Jubiläum feiern?
Bei mir steht 300 Follower.
Bei mir jetzt auch.
Der Wahnsinn.
Warte, ich hole gerade den Sekt. Nee, also ich kann eigentlich nur mich bedanken bei allen für die Resonanz, die wir gerade in den letzten Tagen bekommen haben. Wir haben ja so einen kleinen Meme Monday jetzt auch gestartet mit anderen Instagram-Seiten, mit dem Podcast erstklassig, zweitklassig. Macht unfassbar viel Spaß.
Sind ein paar lustige dabei.
Ja, gell? Vor allem aber auch mit dem geforderten Assist, also die ganzen Posts nie zu ernst nehmen. Also wir sind da zwei Jungs, die halt gerne auch einfach mal für einen Lacher sorgen wollen. Bleibt mir jetzt noch zu sagen, danke Marc, dass du wieder dabei warst, wie immer. Till, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und
Sehr
da
gerne.
bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als schon mal viel Glück für Samstag bzw. Erfolg zu wünschen. Und dann, ja, überlasse ich die letzten, berühmten letzten Worte dir.
Danke erstmal. Es hat mich sehr gefreut, hier sein zu können, mitzumachen. Gerne wieder. Pack mal's am Samstag.
Packmas. Sei, macht's gut.
Ciao. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
I need to play.